Nachrichten mit Anna Jonacek. Guten Abend.
WDR aktuell.
Die beiden haben stark für den Zusammenhalt in der Ampel gearbeitet. Alle Kollegen haben das heute bestätigt, was das für verlässliche Menschen waren.
Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen bedauert den Rücktritt der Parteispitze von Lang und Nuripur. Beide haben die Konsequenzen aus mehreren verlorenen Landtagswahlen gezogen. Birte Sönnigsen, WDR Berlin, zur Frage, was der Rücktritt bei den Grünen für die Ampelkoalition bedeutet.
Es wird sich de facto erstmal für die Ampel nichts ändern. Lang und Nuripur werden weiter erstmal in den nächsten Wochen dabei sein. Die Grünen sind jetzt eben die einzige Ampelpartei, die auch personelle Konsequenzen aus den Wahlergebnissen zieht. Dass die Ampel jetzt keine Liebesbeziehung mehr wird, ich glaube, das ist ja schon fast seit Jahren klar. Ob sie hält, ich würde nicht darauf wetten. Ich halte das aber auch nicht für ausgeschlossen. Und ich glaube jetzt aber nicht, warum sollte denn jetzt dieser angekündigte Rücktritt das Fass zum Überlaufen bringen? Warum sollte das jetzt der Tropfen sein? Ich glaube, da wird es eher andere Sollbruchstellen für die Ampel geben, wenn sie den Haushalt nicht verabschiedet bekommen, wenn man sich nicht auf ein Wirtschaftspaket einigt oder sich komplett über Migrationsfragen zerstreitet.
Bundeskanzler Scholz hat bei einem Telefonat mit dem libanesischen Regierungschef vor einer Eskalation der Lage gewarnt. Er forderte eine diplomatische Lösung der kriegerischen Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah. Scholz sagte, die Bundesregierung werde entsprechende Bemühungen aktiv unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat wegen des Kriegs vor der Gefahr einer nuklearen Katastrophe in seinem Land gewarnt. Bei der UNO-Vollversammlung in New York sagte Selenskyj, er habe Geheimdienstinformationen, nach denen Russlands Präsident Putin Attacken auf Atomkraftwerke in der Ukraine plane. Das Verschicken von Briefen und Paketen wird im nächsten Jahr wohl teurer. Die Bundesnetzagentur erlaubt es der Deutschen Post, das Porto anzuheben. Ein Standardbrief könnte dann 10 Cent teurer werden. Die Post begründet das höhere Porto mit gestiegenen Kosten.
WDR aktuell. Aus der Region.
Das Gefängnis in Remscheid-Lüttringhausen wird saniert und soll dann Platz für 650 Häftlinge haben. Die alte Anstalt ist schon über 120 Jahre alt. Michaela Heiser für WDR aktuell.
Geplant sind neben dem geschlossenen ein offener Vollzug und Haftplätze für Gefangene in Sicherungsverwahrung. Das Ministerium kündigt an, dass die Haftanstalt frühestens in 2 Jahren komplett geräumt werden soll. Das sei nötig, um den Neubau schnell voranzutreiben. Bedienstete und Gefangene werden in dieser Zeit auf die umliegenden Haftanstalten verteilt.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es meist stark bewölkt und es fällt zeitweise noch kräftiger Regen. Morgen zieht der Regen über Ostwestfalen ab. Zwischendurch zeigt sich dann auch mal die Sonne. Es können aber auch immer wieder Schauer runterkommen. In Attendorn bis 18 Grad, Bielefeld kommt auf 19 und in Hamm bis 20 Grad. Das war WDR aktuell.
WDR 2. Verkehrsservice.
Die A1 Münster Richtung Osnabrück ist zwischen Kreuz Münster Süd und Münster Nord nach einem Unfall gesperrt. Und dann haben wir noch 2 Sperrungen. Die A3 Arnheim Richtung Oberhausen ist zwischen Emmerich Ost und Rees wegen einer Fahrbahnerneuerung noch bis Montag früh dicht. Und die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf wegen Brückenarbeiten bis Montag in beiden Richtungen gesperrt. Und mehr Meldungen habe ich nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt.
Hier ist WDR 2 Pop mit Michael Gebhardt.
Hallo zusammen, wir hören direkt Jake Buck und All I Need.
WDR 2, zusammen sind wir der Westen. WDR 2.
Without you, without you, and it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. let you go. I really wish that we could have got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out.
Kid Laroi, ziemlich junger Musiker aus Australien, gerade mal 21 Jahre alt und er hat schon eine ewig lange Karriere, hat mit 14 sein erstes Album rausgebracht. So lange ist der Junge schon dabei. Without You.
WDR 2, Fritz Ekenga.
Mal kurz mal im Folgendes. Also bitte nicht erschrecken, aber heute habe ich eine richtig gute Nachricht für euch. Ja, ist das nicht bekloppt? So weit ist es schon gekommen, dass man Triggerwarnungen vorausschickt, wenn man mal was Erfreuliches vermelden will. Normal gibt's das ja nur im umgekehrten Fall. Also zum Beispiel dann, wenn in Filmen, bevor der Film anfängt, davor gewarnt wird, dass später im Film Alkohol getrunken wird. Was weiß ich, Bier. Oder dass geraucht wird, zum Beispiel ohne Rezept erworbenes Marihuana. Oder dass Schimpfwörter gesagt werden, zum Beispiel du Blöder. Also, wie soll ich sagen, zweckentfremdete Tiernamen, zum Beispiel, sag mal, wie heißt denn nochmal diese nervöse Corona-Anschaffung hier nebenan? Ja genau, Dieter. Also, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Töle wirklich nervt. Sag doch mal selbst, Dieter ist doch kein Name für einen Yorkshire-Terrier, oder? Hab ich auch schon oft gedacht. Dazu musst du mal einen eigenen Beitrag machen, aber das ist ja jetzt hier nicht mein Thema. Mein Thema ist ja, was war nochmal mein... Ja, genau. Warnung vor guten Nachrichten. Ganz gefährlich. Weil die Menschen sich erschrecken könnten, wenn sie mal was Erfreuliches hören, sind wir alle nicht mehr gewöhnt. Ich doch auch nicht. Kommt ja nur noch Katastrophe. Also zum Beispiel nach dieser Wahl da in Brandenburg, da habe ich gehört, was einer dieser Fast-Wahlgewinner von den Blauen, der Namen habe ich vergessen, aber er hieß nicht Dieter. Naja, ist ja auch egal. Habe ich jedenfalls gehört, was der über die grauenhaften Zustände in Deutschland gesagt hat. Pfoch, da habe ich nur noch gedacht, meine Güte, furchtbar. Hier geht ja alles den Bach runter. Dagegen ist ja Springfield, Ohio, ein Wellnessparadies, obwohl da die Einwanderer aus Haiti Katzen essen und Hunde, sagt der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und der muss es ja wissen. Wahrscheinlich weiß er es sogar von einem seiner besten Freunde, vom reichsten Mann der Welt, von Elon Musk, ohne den es übrigens in Deutschland, vor allem aber in Brandenburg, noch entsetzlicher aussehe, als es dieser Dings von den Blauen erzählt hat, weil nämlich Elon Musk in Brandenburg eine ganz tolle Autofabrik mit ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen gebaut hat. Sonst müssten die Menschen in Brandenburg bestimmt auch schon Hunde und Katzen essen. Müssen sie aber nicht. Und das, sag doch mal selbst, das ist ja wirklich eine richtig gute Nachricht. Na, naja, geht so.
WDR 2.
In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this
at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deep awakening rising in the land. There is a deep awakening, nothing will withstand. I say love is a seventh wave. I say love.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull less hard at 23. And I'm thinking about
Thinking Out Loud. Linkin Park, die haben in den letzten Wochen ja für große Aufregung gesorgt, weil sie wieder zurück sind. Fast aus dem Nichts nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington hat sich die Band ja mehr oder weniger zurückgezogen. Und jetzt nach knapp 7 Jahren sind sie wieder da und sehr fulminant sind sie zurückgekehrt. Mit einer neuen Sängerin, Emily Armstrong. Sie hat den Part von Chester Bennington übernommen. Kam bei den Fans, naja, so geteilt an, aber die, die Sie live gesehen haben, zum Beispiel am Sonntagabend in Hamburg, die waren richtig begeistert von ihr. Einen neuen Song gibt's auch mit der neuen Sängerin, mit Emily Armstrong. Hören wir jetzt The Emptiness Machine, Neues von Linkin Park.
Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine.
WDR 2. Zusammen sind wir der Westen.
Getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say it, art is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're stop the music. I said, baby, so baby, are you ready? 'Cause it's getting close.
Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl, I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play.
Stall. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Hat eine Riesenkarriere hingelegt in den letzten Jahren. Sie hat mehr oder weniger jahrelang gekellnert, hat nebenbei an ihrer Musikkarriere geschraubt und gebastelt und hat es dann irgendwie geschafft. Ja, der Sprung raus aus dem Café auf die Bühne, auf die große Bühne mit riesig vielen Hits. Illusion haben wir gerade gehört.
WDR 2 Verkehrsservice.
Die A3 Arnheim Richtung Oberhausen ist zwischen Emmerich Ost und Rees wegen einer Fahrbahnerneuerung noch bis Montag früh gesperrt. Dann habe ich noch eine Sperrung. Die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf wegen Brückenarbeiten bis Montag in beiden Richtungen gesperrt. Mehr Meldungen gibt's nicht. Ich wünsche allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt. Das war's von WDR 2 Pop. Ich heiße Michael Gebhardt, wünsche euch noch eine angenehme Nacht und jetzt viel Spaß mit dem Thaddäus Podcast.
WDR 2, Jörg Thaddäus, der Podcast.
13 Millionen Katzen, 11 Millionen Hunde, aber unser häufigstes Haustier hat 8 Beine und füttert sich selbst, nämlich die Spinne. Und ihr habt euch den ganzen Nachmittag damit beschäftigt. Jetzt ist Jan Monop bei uns. Er ist Journalist, absoluter Spinnenexperte und Spinnenfreund. Er hat ein tolles Buch von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung. Darüber reden wir jetzt, Herr Monop. Wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Bei mir ist heute ein wirklich in gewisser Weise klassischer Sohn des Ruhrgebiets in Bochum geboren, vor allen Dingen aber leidenschaftlicher Anhänger vom MSV Duisburg und sowieso totaler Fußballfreund. Jan Monhaupt ist Journalist von Beruf. Er schreibt für die verschiedensten, sehr, sehr angesehenen Publikationen. Natürlich sind da solche Sachen wie Spiegel Online dabei, aber für Fußballzeitschriften hat er schon geschrieben. Er hat sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, zum Beispiel über Tiere im Nationalsozialismus. Darüber haben wir hier bei WDR 2 auch schon gesprochen. Aber Fußball, Herr Monhaupt, ist schon ein dickes Ding für Sie, oder? Also Michael Tönnies Biografie geschrieben über den legendären Duisburger Spieler.
Ja, ist immer noch eine, wie soll ich sagen, große Leidenschaft von mir, natürlich. Auch wenn die Tiere immer mehr in den Fokus gerückt sind, aber der Fußball lässt sich nicht verdrängen.
Können wir uns noch mal dran erinnern? Habe ich mich jetzt auch wieder dran erinnert in der Vorbereitung? Michael Tönnies, ein Hattrick für den MSV Duisburg, damals gegen den Karlsruher SC, Bundesliga. Erste Bundesliga und Tönnies schießt den schnellsten Hattrick, den es jemals im deutschen Fußball gab, in 6 Minuten 3 Tore.
Wir sind in der 15. Minute. Der MSV mit Bremser. Den kennen Sie, Tönnies. 3 Tore innerhalb von 5 Minuten. Ein lupenreiner Hattrick. Wann hat's das zum letzten Mal gegeben?
Jetzt müssen wir über einen Mann sprechen, der im Ruhrgebiet viel Fußball gespielt hat, seinen seriösen Teil der Karriere beim BVB verbracht hat. Schalker war er auch mal. Wen könnte ich meinen, wer hat es nicht hingebracht, bei einer Polizeikontrolle von Sonntag auf Montag um 1.30 Uhr in München noch in das Gerät zu pusten, weil er offenbar zu angeheitert, aber trotzdem in seinem eigenen Fahrzeug unterwegs war. Wer war es?
Ich vermute, es war Jens Lehmann.
Es war Jens Lehmann. Und wenn wir sowas lesen, dann denken wir natürlich zuerst mal, don't drink and drive, das ist das Erste. Und was denken Sie als Fußballkundiger, als Tönnies Biograf, was denken Sie dann? Denken Sie, ja, da ist er, der alte Geist, der diesen Fußball mal gab?
Ja, ich habe eigentlich Jens Lehmann jetzt nicht so dem Alkohol zugeneigt in Erinnerung oder jemals den Eindruck gehabt, dass es so war. Vielleicht ist er es auch nicht. Deswegen hat er es nicht vertragen.
Hat es übertrieben. Das ist eine interessante These. Er trinkt normalerweise nur Apfelschorle und jetzt plötzlich?
Ja, ich habe ihn mal getroffen zum Interview, da haben wir nur Wasser getrunken. Ab und zu ein paar Wasser zwischen den Maß Bier hätte geholfen vielleicht.
Aber das ist Ihnen noch nie passiert, dass die Polizei Sie angehalten hat und Sie konnten selbst nicht mehr in das Atemgerät pusten, weil ich meine, die Polizisten haben beschrieben, sie hätten Alkoholgeruch wahrgenommen, erstaunlicherweise.
Nee, ist mir noch nicht passiert. Da ich auch eigentlich schon ewig kein Auto mehr fahre, bin ich auch nie in diese Situation gekommen.
Gesünder wäre natürlich, wenn Sie jetzt gesagt hätten, da ich schon ewig kein Alkohol mehr trinke.
Das konnte ich jetzt leider nicht sagen, aber ich pass auf und trinke ab und zu ein paar Wasser zwischendurch.
Bevor wir gleich über die Spinnen reden, um die es heute schon den ganzen Nachmittag ging, wir haben da übrigens auch von euch nach wie vor wunderbare Meldungen, die ich gleich dem wirklichen Spinnenfan Jan und vor allem auch Spinnenexperten Jan Monhaupt vorlegen kann, sprechen wir kurz über den MSV Duisburg, weil ich muss immer an Reinhold Joppich denken, eine absolute Legende in der Verlagsbranche und gleichzeitig glühender MSV Duisburg-Anhänger, dem war völlig egal, wohin gerade Abstieg, er blieb natürlich unverändert MSV-Mann. Wie ist das bei Ihnen, Herr Monhaupt?
Ja, ich muss sagen, die letzte Saison, der Abstieg war eigentlich ziemlich hart, weil es so lange nicht klar war. Und da war ich dann immer noch schon regelrecht froh, als es dann klar war, jetzt ist es auch vorbei. Dann war so ein bisschen auch so, ja, schon eine Wehmut, weil dann schon eine gewisse Zäsur ist. So tief runter waren sie ja noch nicht. Und dann vierte Liga habe ich aber relativ schnell mir die Gegner angeguckt und ja, mit meinem Vater weil ich, wo wir mit dem Fahrrad hinfahren können, zu welchen Auswärtsspielen. Haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, aber es sind ja noch ein paar Spiele und in der Regionalliga sind die Wege nicht so weit. Und um den Verein ist wirklich eine neue Euphorie ausgebrochen. Also wenn man sich das anguckt, vor wenigen Monaten noch war Totentanz und alle haben nur noch abgelästert über den Verein. Und auf einmal geht die Saison eine Liga tiefer los und alle rennen hin, wollen Dauerkarten haben. 13.000 jetzt wieder beim letzten Spiel, also schon eine dicke Nummer.
Unwiderstehlichkeiten im Leben meines Gastes Jan Monhaupt, der MSV Duisburg und die Vogelspinne, die er schon mit 8 Jahren haben wollte. Darüber reden wir gleich hier bei WDR 2.
Look out! Here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man.
Das muss er heute sein. Er muss heute unser Spinnenmann sein. Nachdem ihr es den ganzen Nachmittag schon diskutiert habt, Jan Monhaupt, von Spinnen und Menschen eine verwobene Beziehung, heißt sein Buch. Und er hat Journalismus unter anderem studiert oder gelernt. Aber ist es eine evangelische Hochschule? Das kommt mir wie studiert vor.
Es ist ein Volontariat gewesen. Also ganz klassisches Volontariat, nur halt nicht an eine Redaktion angebunden, sondern dann eine Art, Theorieteil in der Schule und der Rest war dann an verschiedene Praktika sozusagen angegliedert bei Redaktionen.
Ich möchte nur, ich wollte das jetzt einfach benutzen, um sie hymnisch zu erhöhen, um einfach klarzumachen, da ist jemand, der kann wirklich fabelhaft mit Sprache umgehen. Das merkt man schon, man fängt das Buch an und dann ist man da direkt drin, wie der kleine Jan hingeht und zu seiner Mutter sagt, ich möchte eine Vogelspinne haben. Das ist natürlich trotzdem, wenn ich jetzt ihre Mutter gewesen wäre, wäre das für mich ein Anlass zur Sorge gewesen. Was stimmt denn mit meinem Jan nicht? Warum möchte denn der nicht eine Katze oder ein Hamster? Warum möchte denn der eine Vogelspinne?
Ja, zur Sorge hat das, glaube ich, bei ihr gar nicht, verursacht. Also sie war da relativ cool, hat da, weiß ich noch, im Garten so rumhantiert und hat dann gesagt, ja, wenn du mit 14 noch eine willst, dann kriegst du die aber vorher nicht. Und das war die Diskussion. Und dann hieß es 6 Jahre lang warten. Also auch später nicht, also sie hatte nie irgendwie Probleme mit oder hat auch heute kein Problem mit solchen Tieren. Also hat eh immer eben viel im Garten hantiert und macht das heute noch und deswegen waren ja alle möglichen Tiere, die da kreuchen und fleuchen, irgendwie nicht fremd.
Was haben Sie sich denn, also wenn ich jetzt überlege, dass ich als kleiner Junge schon Katzen sehr gerne mochte, ich fand das einfach irre auf so einem Bauernhof, dass man die dann rumtragen konnte, dann haben die so komisch geschnurrt, das war toll, die sahen irgendwie irre aus mit diesen eckigen Ohren, also das hat mir gefallen, aber also ich hätte natürlich gewünscht, wir hätten auch so eine zu Hause. Was haben Sie sich denn erhofft von der Vogelspinne, was die Ihnen liefert, welchen Spaß die Ihnen bereiten könnte?
Also zum einen, dass sie viel, viel größer ist als all die Spinnen, die ich zu Hause gefunden habe. Ob jetzt Kreuzspinnen im Garten oder Hauswinkelspinnen im Keller. Da ist einfach nur die größten Spinnen sind oder die mächtigsten. Also ja, da war ich schon ziemlich erpicht drauf, dass es irgendwie was besonders Großes und auch irgendwie Exotisches ist. Und dann ging es natürlich vor allen Dingen ums Füttern. Also habe ich auch irgendwie immer toll gefunden, dass ich denen dann irgendwie Insekten reinwerfen kann und dann sehe, wie die sich drauf stürzen und ja, klingt ein bisschen makaber, aber man muss sagen, man kann den Blick auch nicht davon lassen. Es ist wirklich immer wieder faszinierend und wenn man das 1000 Mal gesehen hat, ist es einfach Effizienz pur.
Wenn Sie jetzt eine Frau kennengelernt haben, wie haben Sie dann das beim ersten Date, dieses Thema eher gemieden oder direkt angesprochen und gesagt, ich bin jemand, der gerne dabei zuguckt beim Todeskampf einer Heuschrecke? Weil das ist ja zuerst mal auch einschüchternd, wo man denkt, da kommt diese Vogelspinne da an, dann verpuppt die ihr Opfer.
Ja, man muss da erstmal auch immer gucken, wie man damit umgeht. Also ich habe da auch zeitlang gemerkt, damit punkte ich nicht gerade und habe dann aber irgendwann gemerkt, ja, das bin ja aber ich. Ich möchte ja nicht auf die Spinnen, deswegen verzichten wegen der Frauen. Also und dann müssen
stimmt,
die Frauen
das ist völlig da, wer die Nummer eins ist, die Spinne.
Und dann habe ich erst eigentlich immer relativ klar gesagt oder auch von Anfang an gesagt, ja, ich lebe halt irgendwie mit 8-beinigen Tieren zusammen. Und dann kommt eher so der Moment, ach was denn, das ist ja interessant. Und selbst die Frauen, die gesagt haben, ich komme niemals zu dir, ich werde da niemals sich das angucken, selbst die haben hinter vor dem Terrarium gestanden und waren fasziniert und konnten den Blick nicht davon wenden.
Das beschreiben Sie ja auch. Das ist eine sehr einseitige Sache. Der Hund kommt und denkt, Mensch, heißt der Jan, super, jetzt kriege ich zu fressen oder wir gehen raus, toll. Und der ist bei Ihnen, wenn Sie Fußballspiele angucken, den können Sie manchmal, ja gut, ins Stadion darf man ihn nicht mitnehmen. Aber egal, also der Hund teilt das Leben mit einem, die Vogelspinne natürlich überhaupt gar nicht. Und so beschreiben Sie es ja auch. Die nähert sich Ihnen ja so einfach noch nicht mal wirklich. Also ist wirklich das Beobachten das Faszinierende.
Es ist das Beobachten und es steckt natürlich auch eine gewisse Tragik natürlich da drin, dass man eine Beziehung in Anführungsstrichen aufbaut, die rein einseitig bleibt und wo man nie weiß, was auf der anderen Seite ankommt, weil man eben nicht die Reaktion kriegt. Es sei denn, man versucht die Vogelspinne aus ihrem Terrarium zu holen, da reagieren manche schon recht trotzig und bäumen sich auf und schlagen mit den Beinen nach einem. Und mir ist es ja auch nur einmal gelungen, wirklich in Kontakt oder ins Gespräch sozusagen mit einer Spinne zu kommen. Nämlich als ich so etwas gedankenverloren auf einem Lineal, auf meine Hand habe rumklatschen lassen. Und auf einmal eine von meinen Spinnen, Grammy, sich auf einmal aufgebäumt hat im Terrarium und gegen die Scheibe getrommelt hat. Weil das nämlich anscheinend genau der Ton war, den ich getroffen habe, den die Männchen dieser Art machen, wenn sie das Weibchen quasi zur Paarung auffordern. Und die Weibchen, wenn sie in der Stimmung sind, antworten dann. Ist mir einmal gelungen, nie wieder, reiner Zufall. Aber das war dann schon so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt haben wir irgendwie eine Verbindung.
Beschreiben Sie doch mal, mit wie vielen Spinnen Sie zusammenleben und wo wohnen die?
Also ich habe derzeit, ich habe extra nochmal nachgezählt, 8 Vogelspinnen und die leben bei mir zu Hause, also in Terrarien, in einem ganz simplen IKEA-Regal, könnte auch ein anderes Regal sein, um jetzt hier keine Werbung zu machen, aber es ist eins, weil es sehr praktisch ist und ja, die haben ungefähr jeder, sag ich mal so, kann man sagen über den Daumen, DIN A4 Blattgröße Fläche, die Terrarien, also sind immer so mehrere 30x40 Zentimeter und da leben die in ihren Höhlen und jede für sich und werden alt.
Die erste Vogelspinne im Leben von Jan Monhardt hieß logischerweise Alpha und irgendwann ist sie gestorben. Das haben wir gerade noch nicht dazu erzählt. Wir haben den Anfang der Geschichte erzählt. Sie wurden 14, sie durften die Vogelspinne aussuchen und sie war Anfang nur ein kleiner blauer Knubbel und dann war sie ganz, ganz lange bei Ihnen. 20 Jahre, glaube ich, Herr Monhardt.
Ja, über 24 Jahre sogar.
24 Jahre. Und dann das Leben ohne Alpha.
Na, erstmal, das Ende von Alpha war ja auch schon mal eine Phase, die sich hingezogen hat, weil ich hatte ja schon gemerkt, in den letzten, naja, so anderthalb Jahren, dass sie immer schwächer geworden hat, die hat auch ein bisschen die Farbe verloren. Dann wurde der Hinterleib immer schrumpeliger, also wirklich so Alterserscheinung. Und irgendwann hat sie sich auch kaum noch bewegt. Und die war anfangs auch eine recht trotzige Spinne, die sich immer gewehrt hat, wenn sie aus dem Terrarium rausgeholt werden sollte, weil sie vielleicht mal ein neues, größeres sollte. Und am Ende war es wirklich nur so ein tattriges auf der Stelle treten. Und bei Spinnen ist es so, da sie ja Kaltblüter sind, ist sozusagen die in Anführungsstrichen humanste Art und Weise, wie man sie sozusagen dann tötet, sie einzufrieren. Weil sie dann quasi so wegschlummern und nicht mitkriegen, wie es immer kälter wird und dann sind sie irgendwann halt gefroren. Und das ja zu machen, da habe ich mich lange gesträubt. Das hat mir, glaube ich, 2 Wochen gedauert und dann habe ich mich aber doch überwunden und sie dann eingepackt und dann war sie wirklich, dann kugelte sie mir so entgegen, lag auf dem Rücken, hat irgendwie ins Leere gegriffen. Das war hart und dann habe ich sie eingefroren und danach war es erstmal auch, ja, merkte ich, das ist auch wieder so eine Zäsur, da geht eine gewisserweise auch so eine Ära zu Ende. Man selber ist ja älter geworden, ich bin ja mit 14 habe ich die gekriegt und dann war ich jetzt Ende 30 und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt auch ein Großteil deines Lebens, der jetzt da im Froster liegt.
Und wir machen das jetzt so Hollywood-mäßig. Alpha, wenn du uns jetzt hörst, da oben im Spinnenhimmel, dann weißt du, du wurdest geliebt. Und zwar von Jan Monhardt. Er hat sogar in einem Buch ganz, ganz liebevoll von dir geschrieben, von Spinnen und Menschen. Und darüber reden wir gleich weiter bei WDR 2.
Ein verhängnisvoller Fehlgriff, der eine kleine Spinne zu einem Ungeheuer werden ließ, das ein von Panik ergriffenes Land terrorisierte.
...1955 hat man auf diese Art und Weise auf Tarantula geschossen. Also ein Monster, das aus einer Tarantel tatsächlich wurde. Die Tarantel auch eine berühmte Spinne. Und jetzt konnte natürlich niemand ahnen, im Jahr 1955, dass 70 Jahre später ein Journalist hingehen würde und würde die Ehre der Spinnen retten und würde zeigen, hier, bitteschön, liebe Freunde, schaut mal, was die Spinnen für tolle Tiere sind. Jan Monhardt hat das getan. Von Spinnen und Menschen heißt sein Buch. Und dieses Buch gibt es, weil in Ihrem Verlag nur Leute arbeiten, die auch total spinnenbegeistert sind. Ist das so, Herr Monhardt, oder war das womöglich anders?
Also da sind nicht nur Menschen, glaube ich, die Spinnen begeistert sind. So viele Begeisterte habe ich auch nicht am Anfang getroffen. Dann nach dem Buch waren sie ein bisschen begeisterter. Und aber ja, weil es ja eben unsere häufigsten Tiere sind und weil es eben auch so viel nicht vorhandenes Wissen oder nicht verbreitetes Wissen geht. Ich muss sie leider auch gerade einmal korrigieren, denn es war natürlich keine Tarantel, das ist ja wie ein Übersetzungsfehler, es war eine Vogelspinne. Taranteln sind ja Wolfsspinnen, Vogelspinnen ist eine andere quasi Gruppe, und weil es im Englischen immer Tarantula heißt, weil es kommt wahrscheinlich daher, dass die italienischen Einwanderer an ihre Taranteln aus Apulien gedacht haben und haben dann die großen Spinnen dort Tarantula genannt, und daher kommt diese Übersetzungsfehler. Das ist wie im Deutschen, immer wenn wir englische sprachige Filme gucken, dann ach ja, eine Tarantel. Es ist immer eine Vogelspinne. Auch da ist es eine Vogelspinne, eine ziemlich harmlose sogar.
Ich liebe das, wenn wir auf diese Art und Weise dazulernen und niemand da mehr unsicher sein wird. Was ich auch schon gelernt habe, ist, dass wenn man je wärmer es ist und je besser man eine Spinne oder je umfangreicher man die dann füttert oder sie sich selbst füttern kann durch die Lebensumstände, desto größer wird sie. Das heißt, es ist kein Wunder, dass in tropischen Gegenden die Spinnen so groß sind, Herr Monhaupt.
Ja, einmal das. Es ist aber auch jetzt vor allen Dingen jetzt speziell fürs Terrarium entscheidend. Also wenn man eine Vogelspinne hat und die dann eher kühler hält, also da geht es dann um wenige Grad, jetzt nicht um Temperatur vom Tiefkühler, dann wachsen die in der Regel nicht so schnell und werden mitunter vielleicht auch nicht ganz so groß. Aber also man merkt es schon bei Vogelspinnen auch. Also wenn die mangelernährt sind, dann werden die dann hinterher auch nicht solche so groß, also wie sie es eigentlich könnten, ja.
Jetzt hat uns Anne geschrieben, und zwar auf so eine Art, Anne, dass ich fast vermute, sie würden am Abend dann das zweite Bier verbieten. Also wenn man sagt, Anne, darf ich noch? Und dann wäre die Antwort von Ihnen nein. So klingt das jedenfalls hier. Die Faszination für tropische Tiere scheint mir eine sehr schlechte Rechtfertigung für deren nicht artgerechtes Leben in einem Terrarium. Wer kümmert sich um diese Tiere, wenn der Besitzer schwer erkrankt? Fragt Anne, weil sie wahrscheinlich auch denkt, sie hätte einen Nachbarn, und der sagt dann, Anne, mir geht's gar nicht gut, kümmer du dich bitte um meine 8 Vogelspinnen. In der Tat, das ist eine Sache, wo man sich denkt, Nachbarschaft, schön und gut, aber muss ja vielleicht nicht, Herr Monhaupt.
Also da kann ich Anne nur sagen, da kann sie sich freuen, wenn sie nur 8 Vogelspinnen betreuen muss. Und schlimmer wäre es, wenn sie jetzt 8 Vögel oder 8 Katzen betreuen müsste. Die sind nämlich viel intensiver von der Pflege. Also Vogelspinnen brauchen eigentlich nur regelmäßig Wasser. Ansonsten, die überstehen Fütterungspausen von mehreren Wochen. Also man kann auch mal lange in Urlaub fahren, solange man dann irgendwie dafür gewährleistet, dass Wasser da ist. Es ist kein Problem, sie brauchen nicht viel Platz, sie brauchen keinen Auslauf, sie wollen nicht angefasst werden. Und wirklich Dreck machen sie auch nicht, weil sie so einen langsamen Stoffwechsel haben, dass eigentlich fast nichts anfällt. Und also es sind eigentlich mit die besten Haustiere, kann ich nur sagen. Und
also das heißt, Sie würden sagen, die Terrarien, die bei Ihnen, die 8 Terrarien, die bei Ihnen zu Hause stehen, die sind artgerecht. Und jetzt aber 2 Spinnen in ein Terrarium zu packen, das wäre nicht artgerecht.
Das wäre nicht artgerecht. Es gibt einige wenige Spinnenarten, und da gibt es auch einige wenige Vogelspinnenarten, die sozial leben. Also die kann man dann in kleinen Gruppen halten. Das ist auch sehr spannend wieder, weil die dann miteinander interagieren, sich gegenseitig auch Futter bringen und sowas. Aber in der Regel sind Vogelspinnen wie die meisten Spinnen Einzelgängerinnen, und das wäre dann irgendwie klar, wie ja, das wäre wie im Gladiatorenkampf. 2 gehen rein, einer kommt raus.
Jetzt haben wir den ganzen Nachmittag hier bei WDR 2 tatsächlich zugehört, was ihr zu Spinnen zu sagen habt. Also wer ekelt sich, wer hat Angst vor Spinnen und wer sagt, so wie Tequila, ich habe lange Spinnen gezüchtet, jetzt habe ich nur noch meine erste Spinne, die inzwischen 15 Jahre alt ist. Es ist eine Gramostola aureostriata. Richtig?
Ja, richtig. Kenne ich auch mal.
Jan Monhaupt ist bei mir, der kann das jetzt bezeugen. Eine Gelbknie-Vogelspinne. Also sie hat ein gelbes Knie, nein.
Ja, sogar eigentlich fast, es ist fast golden, also wirklich sehr schönes Tier. Also es ist so goldgebändert.
Aber Sie wissen, dass die ästhetische Vorstellung, ein schönes Tier bei so einer haarigen Spinne, nicht jeder teilt.
Ja, aber ich verstehe es auch nicht, weil Hunde und Katzen sind auch sehr haarig. Und da sind halt nur 4 Beine mehr dran. Und was dann andere Leute wieder sagen, ja, ich weiß da gar nicht, wo vorne und hinten ist. Okay, kann ich verstehen. Wenn man sich den eine Weile anschaut, dann weiß man das. Und wenn man dann hört, ja, die haben aber kein richtiges Gesicht, dann kann ich nur sagen, dann sollen die Leute sich mal Springspinnen angucken, weil die haben wirklich 2 große Frontalaugen. Wenn man sich die bei YouTube auf Videos anguckt, das sieht aus, also wirklich, als hätte die Walt Disney selbst designt.
Also das heißt, wenn Leute das machen, die heute sich hier eingelassen haben, dass sie sich fürchten, dann könnt ihr die ganze Nacht nicht schlafen, wenn sie sich genau diese YouTube-Videos
anschauen. Nee, die Springspinnen total nett, also ganz nette Spinnen, also wirklich, da kann man gut von träumen.
Hören wir mal rein, weil die Spinnen sind bisher überhaupt noch nicht zu Wort gekommen, es wurde Zeit. Das geht natürlich jetzt ein bisschen weiter so. Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Monhaupt, dass Ihre Spinnen das Klatschen des Lineals auf ihre Handfläche als Kontaktaufnahme verstanden haben. Weil das so ähnlich ist wie die Art von Kontakt, die das Männchen mit dem Weibchen vor der Paarung aufnimmt, um auf sich aufmerksam zu machen.
Bei einer Art. Also die haben alle ihren eigenen Takt, ihren eigenen Ton, ihre eigene Frequenz. Und ich habe durch Zufall den Takt einer Art getroffen, Gramostola, also gleiche Gattung wie von Tequila, die Gramostola grossa. Und die hat reagiert. Also natürlich war das Zufall. Ich wusste nicht, wie der Takt ist. Jetzt weiß ich es, aber ich habe ihn auch nicht nochmal hingekriegt. Aber bei anderen hat das nicht geklappt. Ich habe das mit dem Lineal später auch nochmal versucht. Da hat niemand reagiert.
Es könnte übrigens sein, dass Tequila gar nicht wirklich Tequila heißt, sondern sich diesen Namen gegeben hat. Was haben wir denn gerade gehört? Da können wir gleich nochmal reinhören, nachdem Sie es erklärt haben, damit man noch klarer vor Augen sieht, was da geschieht.
Es sind die sogenannten Stridulationsgeräusche. Es gibt Stridulationsorgane, das sind eigentlich so eine Art borstige Haare, die die Spinnen aneinander reiben können. Die sitzen dann meistens auf den vordersten Beinen und den Tastern und dann reiben die Beine und Taster aneinander und dann gibt es dieses ja wischende, krächzende Geräusch und je nach Art ist es auch wieder sehr unterschiedlich. Also es gibt es bei Wolfsspinnen und aber auch bei Vogelspinnen und es gibt auch eine Vogelspinnenart, die macht das, da klingt es so ein bisschen anders, da klingt es so wie Kaminfeuer, das knistert.
Aha. Also es ist jetzt
dieses Wischen, dieses
ja. Aber das natürlich möchte ich das übersetzen, solche Sachen wie das bedeutet Gefahr. Nein.
Nein, also bei Vogelspinnen ist es so, die machen das zur Abwehr nach dem Motto, lass mich bloß in Ruhe. Das gibt's aber auch zur Kommunikation zwischen den Tieren, also zwischen den Geschlechtern und so. Ja.
Er wiegelt total ab, er möchte diesen Abend nicht zu einer Katastrophenstunde oder zu einer arachnophoben Apokalypse werden lassen. Jan Mohnhaupt ist bei mir Journalist und wie wir hören, absoluter Spinnenexperte. Olaf aus Schwelm ist von seiner Mutter, von seiner Spinnenangst befreit worden, denn als Olaf noch ein kleiner Junge war, Grundschüler, sah er eine große Spinne auf der weißen Wand, rief die Mutter aus dem Erdgeschoss hoch, sie möge bitte für ihn diese Spinne töten, weil er sich doch so fürchtet. Und dann hat die Mutter nur zu gesagt, Olaf, die Spinne hat doch mehr Angst vor dir als du vor ihr. Und das ist natürlich eine Sache, die kann Jan Mohnhaupt zumindest teilweise nachvollziehen, denn er hatte noch nie wirklich Angst vor Spinnen, Herr Mohnhaupt, nee.
Nee, also ich muss sagen, vor manchen habe ich dann auch durchaus Respekt. Also wenn sich so eine Vogelspinne vor mir aufbäumt und mit den Beinen schlägt, dann weiß ich, jetzt halte ich den Finger nicht nochmal hin, weil beim nächsten Mal schlägt sie vielleicht nicht mehr und dann beißt zu. Aber
was wäre dann?
Ja, das muss man sich so vorstellen, wenn man in so einen Tackerpass packt. Also die haben zwei große Beißklauen, je nach Art können die bis zu 2 Zentimeter lang sein. Die sind so ein bisschen wie so Katzenklauen und schlagen von oben nach unten, haben sehr viel Kraft. Und es gibt die schöne Geschichte von dem berühmten Vogelspinnenexperten Peter Klaas aus Köln, der mal einer sehr großen Vogelspinne einen Bleistift hingehalten hat und die hat den der Länge nach durchgespalten. Oh. Also da ist richtig Kraft hinter und das wäre aber schmerzhaft, nur mehr nicht. Das Gift ist so wie bei Bienen oder Wespen, also es ist relativ harmlos und nur wenn man halt allergisch gegen Insektengift oder Spinnengift ist, dann könnte man ein Problem kriegen. Aber ansonsten ist es nur schmerzhaft, aber man muss nicht gebissen werden, weil die machen sich vorher schon bemerkbar und sagen
also,
was.
Also es gibt aber nicht die giftige Spinne, so wie es die grüne Mamba gibt, die eine sehr gefährliche Giftschlange ist.
Insgesamt muss man sagen, all die giftigen Spinnen stehen weit hinter den Schlangen und den Skorpionen, was das Gift angeht, zurück. Also es gibt schon sehr giftige Spinnen, allerdings sehr wenige. Da wäre beispielsweise die Sydney-Trichternetzspinne, die in den Vororten von Sydney wirklich lebt, die brasilianische Wanderspinne, die auch in den Favelas dort vorkommt, aber ich habe letztes Mal.
Und die haben dann ein Gift, das Menschen lähmt.
Die haben, also genaue Zusammensetzungen weiß ich jetzt genau, aber nicht, aber genau, es sind so Lähmungserscheinungen hervor und ja, teilweise auch lebensgefährlich, aber es sind, also beispielsweise bei den benannten Arten sind in den letzten Jahrzehnten eigentlich, also bei der aus Australien, der Sydney-Trichternetzspinne gibt es seit den 50er Jahren keine Todesfälle mehr, weil die ärztliche Versorgung einfach sehr gut ist und die Leute damit umgehen können. Und bei der brasilianischen waren es, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht 2 oder so. Also es ist sehr, 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 sehr selten.
Und jetzt haben Sie in Ihrem Buch von Spinnen und Menschen eine verwobene Beziehung, haben Sie tatsächlich einen Begriff erfunden, nämlich für Spinnen im Weltall. Herr Mohner, warum war das nötig und wie heißen die bei Ihnen? Wie heißen die in der Mohnhauptschen Spinnenwelt?
Ich habe die Arachnautinnen genannt, weil die Spinnen im Weltall schon eigentlich eine relativ lange Geschichte spielen und hinter sich gebracht haben und eine wichtige Rolle auch gespielt haben. Die waren nämlich bei 3 Weltraummissionen dabei, zum ersten Mal 1973. 2 Kreuzspinnen, Anita und Arabella, die waren eigentlich nur mitgeflogen, weil eine Highschool-Schülerin da einen Wettbewerb gewonnen hat und da durfte man irgendwie Fragen einreichen und mit denen sich dann die NASA beschäftigen muss. Und dann hat sie wohl gefragt, ja, wie ist das denn mit den Spinnen? Können die eigentlich auch im Weltall ihre Netze spinnen? Und dann hat die NASA 2 Kreuzspinnen mitgenommen und lange Geschichte kurz erzählt, sie konnten, sie haben es getan. Trotz der fehlenden Erdanziehungskraft haben sie es geschafft, sich einfach auch in der Schwerelosigkeit zu orientieren.
Aha. Also das heißt, das sind Ihre Arachnautinnen. Ansonsten ist aber klar, also wenn jetzt beispielsweise Sie nicht heizen würden, dann passiert das, was Alpha passiert ist in Ihrer Wohnung. Also wenn Sie jetzt im Winter nicht heizen und es wird, ja, wie kalt darf es werden, damit die Spinnen überleben?
Ja, das kommt auch wieder auf die Arten. Also auch bei den Vogelspinnen gibt es einige, die ja auch aus Regionen kommen, wo es wirklich knackig kalt werden kann. Also aus Nordamerika teilweise, aus den Wüsten Arizonas und so, da kann es ja auch Minusgrade geben. Jetzt leben die dann meistens in mehreren, ja, fast metertiefen Röhren im Boden und da ist es dann meistens etwas gemäßigter. Aber es gibt auch welche aus dem Hochland von Südamerika, wo es teilweise wirklich wo Frost am Boden ist und man sieht die Tiere noch herumlaufen sieht. Also die halten je nach Art auch wirklich harte Witterungsbedingungen aus. Aber in der Regel sind so alles, was dann unter 15 Grad geht, dann werden die sehr lethargisch.
Weil Sie haben jetzt dieses schöne romantische pinke Buch über Spinnen und Menschen geschrieben. Da Sie ja ein permanenter Schreiber sind und Journalist sind und vom Schreiben logischerweise leben, was ist denn Ihr zweitliebstes Tier, Herr Mohnhaupt, über das Sie als nächstes schreiben könnten? Also als 8-Jähriger zu Mama gesagt, ich möchte eine Vogelspinne. Sie sagt, bis du 14 bist. Mit welchem Tier haben Sie sich dann die Zeit vertrieben?
Viel mit meinem Hund, der mich dann immer wieder vom Schreiben abhält und dann auch Beschäftigung will, der natürlich dann eine ganz andere Beziehung zu mir hat und das ist auch ein ganz anderes Zusammenleben mit dem. Das ist ja auch eine tolle Beziehungsgeschichte, auch diese Geschichte zwischen Hunden und Menschen. Mal schauen, was da noch so kommt.
Das erwarten wir ab, dann sehen wir uns wieder. Jan Mohnhaupt war zu Gast von Spinnen und Menschen, heißt sein Buch. Vielen Dank, Herr Mohnhaupt. Dankeschön, dass Sie auf den Weg gemacht haben. Und vielen Dank euch allen für eure zahlreichen Reaktionen. Ich hoffe, dass ihr mit Spinnen durch WDR2 heute Frieden geschlossen habt. Jetzt kommt Michael Gebhardt. 2 Beine, 2 Arme, wahnsinnig viel Musikgeschmack. Viel Spaß.
Jörg Thaddäus, ein WDR2 Podcast.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem angekündigten Rücktritt der Bundesführung der Grünen gibt es weitere personelle Konsequenzen. Der 10-köpfige Bundesvorstand der Grünen Jugend will geschlossen aus der Partei austreten. Aus der Nachrichtenredaktion Susanne Kimmel.
Am Abend wurde ein Schreiben der Jugendfunktionäre verbreitet. Es ist an den Parteivorstand und die Grüne Bundestagsfraktion adressiert. Darin wird als Grund für die Austritte der zugespitzte Konflikt zwischen der Jugendorganisation und der Partei genannt. Als Beispiele werden das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Auseinandersetzung um die Räumung des Braunkohlestandorts Lützerath und die Asylrechtsverschärfungen angeführt. Eine personelle Neuaufstellung werde nicht zur Neuausrichtung der Partei in unserem Sinne führen, heißt es in dem Schreiben. Nötig sei wieder eine linke Kraft, die diejenigen anspreche, die in Armut lebten, nicht mehr wählen gingen oder sich den Rechten zugewandt hätten. Diese Kraft werde die Grüne Partei nicht mehr werden.
Russland ändert seine politischen Leitlinien zum Einsatz von Nuklearwaffen. Kreml-Chef Putin sagte bei einer Sitzung des Sicherheitsrates in Moskau, das sei eine Reaktion auf die angespannte internationale Lage. So habe man die Liste militärischer Bedrohungen, gegen die Atomwaffen zur Abschreckung genutzt werden können, erweitert. Konkrete Länder nannte Putin nicht. Wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine hatte er dem Westen aber immer wieder gedroht. Die erste Runde der Tarifverhandlungen bei Volkswagen ist ergebnislos beendet worden. Volkswagen hat die Lohnforderung der IG Metall zurückgewiesen und droht damit, die Gehälter zu kürzen. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 120.000 VW-Beschäftigten 7% mehr Geld. Nach Angaben der IG Metall gab es auch keine Annäherung bei den Themen Werksschließungen und Entlassungen. Der ARD-Talk Maischberger ist am Abend in Köln mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Informationen ausgezeichnet worden. Beste Schauspielerin wurde Sunny Melles, bester Schauspieler Aaron Altaras. Beide für ihre Darbietungen in der Serie Die Zweiflers in der ARD-Mediathek. Der Ehrenpreis der Stifter ging in diesem Jahr an den 94-jährigen Schauspieler Mario Adorf. Fußball-Bundesligist Hoffenheim ist mit einem Unentschieden in die Europa League gestartet. Beim dänischen FC Midtjylland kam die TSG auf einen 1:1. Nach einem 0:1 Rückstand erzielte Hoffenheims Max Mörch